Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation: Olaf Gauss.
Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Gassen, zum gesundheitspolitischen Gespräch der DMGD, Digitale Modellregion Gesundheit, in der Modellregion. Wir sind heute bei Ihnen zu Gast in der KBV in Berlin und vielleicht einige Worte zu Ihnen für diejenigen, und es werden wenige sein, die Sie noch nicht kennen. Sie sind als Vorstandsvorsitzender der KBV zuständig für die fachärztliche Versorgung und das bereits in der Wiederwahl, das heißt also nach dem 1. März 2014, jetzt auch noch mal im 3. März 2023 wiedergewählt und amtierend. Aber darüber hinaus sind Sie weiterhin auch tätig als niedergelassener Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie in Düsseldorf. Sie sind also zum zweiten Mal in Ihrem Amt als Vorstandsvorsitzender der KBV bestätigt worden. Und da stellt sich natürlich die Frage, offensichtlich hat er seinen Job gut gemacht. Und vielleicht gleich als kleiner Vorausblick auf unser Gespräch: Sie sind bekannt dafür, dass Sie auch zu brisanten Fragen durchaus klar Stellung nehmen. Und insofern würde ich auch gerne mit einer solchen gleich einsteigen, nämlich mit der Frage: Wir sprechen über die ambulante Versorgung in allererster Linie und wir stellen uns die Frage, nachdem uns unsere Krankenversicherungen die nächste Beitragserhöhung oder viele jedenfalls geschickt haben, ist die ambulante Versorgung eigentlich ausreichend finanziert?
Ja, das erstmal herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, steigen wir gleich ein. Also sicherlich muss man anmerken, dass die ambulante Versorgung, die ja 97% der Fälle in Deutschland abarbeitet und für die allermeisten Menschen im Land die Versorgung ist, die sie in Anspruch nehmen, vergleichsweise schlecht finanziert. Sie löst auch nur 16% der Kosten auf. Das heißt, die Beitragserhöhungen gehen nicht auf die Kappe der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, sondern da gibt es andere Treiber. Und wir haben leider immer noch die Situation, es ist jetzt gelungen, Haus- und Kinderärzte zumindest in Teilen zu entbudgetieren. Die Fachärzteversorgung ist unverändert seit Lahnstein eigentlich budgetiert, was dazu führt, dass 15% der Leistung oder, um eine andere Zahl zu nennen, 40 Millionen der Termine in Deutschland bei den Fachärzten nicht bezahlt werden. Und das ist natürlich eine Situation, die angesichts dieser Versorgungsprobleme, die wir haben, problematisch ist.
Also wenn es tatsächlich so ist, dass die Vertragsarztpraxen im Grunde genommen, und so verstehe ich das, was Sie sagen, in einem Defizit sind, wenn man mal bedenkt, wie die Arbeitslohnkosten und Praxiskosten eigentlich sein müssten, dann stellt sich ja auch die Frage, wirkt sich das eigentlich auch aus auf die Personalkosten der Praxen, wo wir ja wissen, ohne Personal geht es nicht in den Praxen. Und da sind natürlich jetzt nochmal in der Diskussion insbesondere auch, nicht nur, aber auch die MFA-Tarife in den Blick geraten.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Bei allen Digitalisierungsbestrebungen, die auch sinnvoll sind, ist halt die Medizin grundsätzlich hochgradig personalintensiv, sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich. Das wissen wir aus der Klinik, das ist in der Praxis nicht anders. Medizin wird in der Regel im Team erbracht. Und wir tun uns natürlich sehr schwer bei diesen starren Kostengerüsten, die im ambulanten Bereich gelten und auch die Verhandlungsoptionen, die wir da haben über das SGB V. Die Lohnsteigerungen, die ja gerade in den letzten Jahren erheblich waren, das hat ja auch zu den Rekordeinnahmen der GKV insgesamt geführt, dieser Lohnentwicklung standzuhalten als unternehmerisch tätige Praxen. Im Krankenhaus hat man das gleiche Problem ja gehabt, das hat man abgestellt, indem man gesagt hat, das, was an pflegerischen Kosten aufschlägt, wird 1:1 bezahlt von den Krankenkassen. Jetzt aktuell Anlass für Vorwürfe der Krankenkassen, die Krankenhäuser würden das nicht sauber auseinander dividieren, wozu ich nichts sagen kann und würde. Aber wir brauchen eigentlich eine ähnliche Regelung in der ambulanten Versorgung. Das ist jetzt in ersten zarten Ansätzen geschehen, dass wir die aktuellen Tarifverträge für die Verhandlung nehmen können und nicht 2 Jahre warten müssen. Aber trotz alledem ist das ein Konkurrenzkampf, den die Praxen kaum gewinnen können.
Wird das, was sich jetzt abzeichnet, in diesem Punkt nachhaltig sein oder muss da nachgebessert werden?
Naja, wenn wir jetzt, man muss das weiter ausbauen. Das Problem, was wir im Moment eher sehen, ist, dass überall der Sparzwang ausgerufen wird. Und man muss ja kein Prophet sein, wenn jetzt zusätzliche Spargesetze auf die niedergelassene Struktur treffen würden, würde die perspektivisch implodieren. Das ist, ist völlig klar.
Wir haben neben der Finanzierung auch noch einige andere Kriterien, die die Frage aufwerfen, die würde ich jetzt hier als Verlängerung verstehen wollen, ob eigentlich die wohnortnahe ambulante Versorgung, wie wir sie kennen, auf die Dauer sichergestellt werden kann. Also damit will ich nicht abheben auf, sollten wir die sicherstellen, da würden bestimmt alle sagen, ja, auf jeden Fall, sondern ob wir es können oder ob wir nicht doch der Realität ins Auge sehen müssen, dass wir wegbrechende ambulante Strukturen auf die herkömmliche Art mit einer relativ einhergehenden hohen Bürokratie ersetzen können oder ob es nicht eigentlich darum geht, hier andere Wege zu finden.
Also die wohnortnahe Versorgung, ich würde mal die These wagen, die ist aktuell für den Großteil der Bevölkerung noch hervorragend, im internationalen Vergleich ohnehin. Was wir erleben, ist eine demografische Umschichtung seit vielen Jahren und Jahrzehnten, die das Statistische Bundesamt auch immer wunderbar untermauert. Wir erleben eine gewisse Urbanisierung. Die Menschen ziehen aus den ländlichen Gebieten in Teilen in die urbanen Bereiche. Und das macht es natürlich immer schwerer, auf dem Land oder in dünn besiedelten Regionen wohnortnahe Versorgung sicherzustellen, weil natürlich eine Praxis auch eine gewisse Zahl Menschen braucht, um wirtschaftlich tragfähig zu sein. Und wenn dann natürlich die Forderung kommt, jedem Weiler muss es eine Hausarztpraxis geben, dann muss man sagen, das wird es sicherlich nicht geben. Beim Fachärzten ist die Zahl der Menschen, die sie brauchen, damit die tragfähig ist, noch viel größer. Also wir werden erleben, dass die Menschen, die in strukturschwachen oder dünn besiedelten Regionen liegen, weitere Wege in Kauf nehmen müssen, wie sie das auch zum Einkaufen, zum Tanken oder zum Opernbesuch tun müssen. Ich glaube, das ist auch nicht das grundsätzliche Problem. Was die Menschen brauchen, ist eine gewisse Verlässlichkeit, eine belastbare Versorgungssituation. Dann fahren die auch, weil das wissen die auf dem Land ja selber, dass es weiter weg ist. Das ist eine große Herausforderung. Ehrlicherweise muss man sagen, die von der Politik oft ausgerufenen Dinge, ja, da müssen wir mit MVZs und Großstrukturen arbeiten, laufen dem ja komplett zuwider. Denn je größer die Struktur wird, umso größer muss ja das Einzugsgebiet werden. Das heißt, der Weg wird perspektivisch immer länger. Und man muss offenkundig auch sagen, für viele Bereiche brauchen sie auch keine Großstruktur. Also die hausärztliche Praxis, die ja von vielen geschätzt wird und die man natürlich gerne relativ nahe bei hätte, ist durchaus als Einzelpraxis auch überlebensfähig und ein Modell, was Zukunft hat. Dafür müssen wir die Rahmenbedingungen stimmen. Da kann man im Moment sicherlich Zweifel anmelden, ob das so ist. Und man muss natürlich auch deutlich formulieren, solche Aussagen, wie sie jetzt Herr Söder gerade in Bayern getätigt hat, zeigen eine gewisse, fast schon Realitätsverleugnung. Denn es ist ja nicht so, dass die Kassen jetzt in Bayern sich einen Spaß draus macht, ländliche Regionen nicht zu versorgen, sondern das Problem, was die Kolleginnen und Kollegen da haben, ist, dass es eben auch da nur eine begrenzte Zahl von Menschen gibt, die diese Tätigkeit ausüben können. Und auch ein Staatskommissar wird keine Ersatzärzteschaft aus dem Kühlschrank auftauchen können. Insofern sollte man hier einfach mal auch ein bisschen verbal abrüsten und die Selbstverwaltung ihre Arbeit machen lassen.
Also ich will noch mal in einem Punkt bisschen bei dieser Frage bleiben, weil es doch einfach auch aus dem politischen Raum immer Aussagen gibt, die man vielleicht mal genauer betrachten muss oder vielleicht auch etwas korrigieren muss. Also da kommt so etwas zusammen wie eine Phalanx von, es gibt immer mehr niedergelassene ambulant tätige Medizinerinnen und Mediziner, die Wert auf Work-Life-Balance legen. Das hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Da gab es vielleicht dann tatsächlich die 70-Stunden-Woche. Jetzt brauchen wir zum Ausgleich mehr Medizinerinnen und Mediziner. Wir sehen, wir hatten es in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, an der Universität Bielefeld ist noch eine medizinische Fakultät gegründet worden. Damit hat dann, glaube ich, Nordrhein-Westfalen 8 medizinische Fakultäten, um einfach die Gesamtzahl von Medizinerinnen und Medizinern nochmal zu erhöhen, mit der Hoffnung, es gäbe einen Klebeeffekt, dass also die dort ausgebildeten Medizinerinnen und Mediziner nach ihrer Facharztausbildung sich dann vielleicht auch ländlich oder ortsnah niederlassen. Was ist an dieser Problematik wirklich dran? Also das liest sich ja so, als würden wir tatsächlich auf ein ernstzunehmendes, größeres Versorgungsproblem in der Ambulanz hinsteuern.
Also ich glaube, das muss man auch ein bisschen eindrücken. Politik neigt ja auch dazu, plakative Aussagen zu machen, wenn Wahlkämpfe anstehen. Dieses Jahr sind es ja schon 5. Grundsätzlich ist die Zahl der Mediziner im Vergleich zu der Zeit, als ich mein Examen gemacht habe, deutlich gestiegen. Und ich habe zur Zeit ein Examen gemacht, als man von der Ärzteschwemme sprach. Also kommt es immer ein bisschen auf die Betrachtungsweise an. Was stimmt, ist, dass wir eine weitere Diversifizierung der Medizin haben, auch was die Fächer angibt. Es gibt Facharztbezeichnungen, die es vor 20 Jahren gar nicht gab, die aber durch den wissenschaftlichen Fortschritt natürlich auch notwendig geworden sind. Das heißt, das Feld, in dem die Kolleginnen und Kollegen tätig sind, wird immer breiter. Deshalb brauche ich natürlich auch mehr Köpfe. Tatsächlich haben jetzt einige Mediziner für sich entdeckt, dass es ein Leben vor dem Tode gibt und die 70-Stunden-Woche nicht das unbedingte Heilsversprechen an sich ist, zumal Politik alles daran setzt, die Rahmenbedingungen so unangenehm zu machen, dass natürlich die Lust, sich in einer inhabergeführten Praxis niederzulassen, bei vielen dann doch auf echte Reduktion erfahren hat. Es wäre aber, glaube ich, falsch zu sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die wollen weniger arbeiten als früher. Das stimmt nicht. Die arbeiten auch gut. Die arbeiten auch, wenn sie arbeiten, hochintensiv. Aber ich denke, es ist halt immer, dem Fisch muss der Köder schmecken. Und wenn ich möchte, dass Ärztinnen und Ärzte sich mehr niederlassen, dass sie sich mehr einbringen, dann sollte man vielleicht eher Maßnahmen ergreifen, die das attraktiver machen und nicht versuchen, mit mehr Regulatorik Leute zu ihrem Glück zu zwingen. Klebeeffekte natürlich, wissen wir, dass insbesondere Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Land groß geworden sind, eine hohe Affinität dahin haben und auch gerne wieder zu Hause tätig werden. Die ländlichen Regionen sind ja nicht per se unattraktiv. Es ist auch nicht so, dass wir per se in ländlichen Regionen keine Versorgung haben. Es gibt halt etliche strukturproblematische Regionen und da wird es halt schwierig, weil logischerweise Ärztinnen und Ärzte auch Familien gründen, Lebenspartner haben, die häufig aus dem akademischen Milieu kommen, also auch berufliche Chancen in der Region brauchen, Kinder, die auf Schulen gehen müssen. Und wenn natürlich in gewissen Regionen sämtliche infrastrukturellen Dinge da niederliegen, dann muss man sich nicht wundern, dass sich gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte nun gerade da ansiedeln. Also das heißt, es macht wenig Sinn, jetzt zu versuchen, Attraktivität in der Region dadurch zu steigern, dass man Ärzte zwingt, sich da niederzulassen, sondern man muss die Attraktivität der Region heben. Dann kommen Ärztinnen und Ärzte und lassen sich da gerne nieder.
Wir haben im Grunde genau mit dieser Frage auch noch einen anderen Sachverhalt berührt, der sich eher in den Bereich von Intersektoralität begibt. Das heißt also, ambulant tätige Praxen sind ja nicht alleine auf der Welt, sondern da gibt es natürlich intersektoral, ambulant, stationär, Pflege, ebenfalls ambulant, mobil. Da ist die Frage, die sich jetzt hier in diesem Zusammenhang immer wieder stellt oder vielleicht am deutlichsten wird, am Beispiel der Strukturierung der Notfallversorgung und Krankenhausnotfallaufnahmen. Und dahinter steht eben die Frage, brauchen wir eine Reform der Notfallversorgung oder sind wir da gut aufgestellt? Und dahinter steht natürlich auch die Frage nach einer verbesserten Steuerung der Patientenströme. Mhm. Also insofern, um einer Überlastung der Kliniken und unnötige Kosten zu vermeiden. Was ist dazu zu sagen? Brauchen wir so eine Reform der Notfallversorgung?
Also wir brauchen dringend eine Notfallreform. Sie ist ja schon unter Jens Spahn begonnen worden. Dann hat Corona da so ein bisschen den Bremsklotz draufgelegt. Was wir aber parallel dazu brauchen, ist natürlich auch eine Krankenhausreform. Denn es macht natürlich wenig Sinn, Notfallstandorte zu planen, wenn Sie gar nicht wissen, ob es das Krankenhaus in 5 Jahren noch gibt. Und auch die intersektorale Verknüpfung braucht diese Reform. Denn man muss ja eins mal deutlich sagen, natürlich findet ein Großteil der Versorgung in den Praxen statt, aber die Versorgung ambulant und stationär sollte ja komplementär sein. Das heißt, wir brauchen starke, verlässliche Partner in der Krankenhauslandschaft. So wie die Reformen bisher angelegt sind, haben sie zwar bei vielen Krankenhäusern Angst und Schrecken ausgelöst, weil die Frage der Fortexistenz gestellt wird, die sicherlich bei einigen sehr kleinen Krankenhäusern auch dauerhaft zu hinterfragen sind. Aber wenn ich keine verlässliche Rahmenplanung habe als Krankenhausbetreiber, dann kann ich mich natürlich auf Ambulantisierungserfordernisse oder Umstrukturierungen nicht wirklich einstellen. Und das ist der Grund, warum das ganze Thema sich wie Kaugummi zieht und nicht wirklich was passiert. Und wir jetzt eine Krankenhausreform in Anführungsstrichen durch die kalte Küche bekommen, weil die einfach insolvent gehen und dadurch vom Markt verschwinden. Und das sind erschreckenderweise häufig sogar Krankenhäuser, die für die Versorgung unabdingbar wären. Das ist eigentlich paradox, das ist aber durchaus zu beobachten. Und das ist natürlich die schlechteste aller Lösungen. Also wir brauchen eine vernünftige Krankenhausreform, die klare Verhältnisse schafft, daran angedockte Notfallversorgung. Und dann brauchen wir für eine Notfallversorgung natürlich auch eine Idee, wie man Patienten in der Akutinanspruchnahme steuert. Und zwar nicht nur im Sinne der Steuerung, dass sie wissen, wo sie hingehen können, sondern dass diese Steuerung dann auch Richtung Patienten eine Verbindlichkeit entfaltet. Denn wenn ich natürlich ein Steuerungsinstrument anbiete, eine Ersteinschätzung, eine Dringlichkeitseinschätzung, und die wird wie eine Empfehlung behandelt und sagen, den Patienten, dann mache ich doch anders oder ich gehe doch woanders hin, dann ist das alles Schall und Rauch. Das heißt, das kann man machen, sollte man machen, gerade für den Not- und Akutfall. Es muss aber eine Verbindlichkeit auch Richtung Patienten damit verbunden sein.
Also wir sehen ja, dass bei der Patientensteuerung auch im Hintergrund immer so etwas mitschwingt. Es wird mal mehr, mal weniger explizit vorgetragen, dass wir den ökonomischen Aspekt im Blick behalten sollten. Und da geht es dann um die Frage, wie können wir Mehrfachuntersuchungen vermeiden? Wie können wir Fehlsteuerungen in der Klinik vermeiden, andere Dinge mehr? Und das Ganze läuft dann auf die Frage hinaus, sollten wir nicht, und das ist ja der Vorschlag oder einer der Vorschläge, sollten wir nicht Hausärztinnen und Hausärzte in stärkerem Maße als Primärversorger und primäre Anlaufstelle verstehen? Und da ist die Frage, wäre das eine Maßnahme, die diese Hoffnungen, die hier im ökonomischen Sinne gehegt werden, auch tatsächlich erfüllt?
Also es ist ja nicht so, dass die aktuelle Situation so ist, dass Menschen völlig ziellos durchs Gesundheitssystem stolpern. Der überwiegende Teil der Patientinnen und Patienten ist ja in hausärztlichen Praxen angebunden. Das ist auch innerlich sinnvoll, sei es, weil sie älter sind, weil sie chronisch krank sind, verschiedene Erkrankungen haben. So, also das ist schon Realität. Die Hausärzte hätten sonst nicht so viel zu tun, wenn da keiner hingeht. Also das funktioniert in weiten Teilen. Das geht nicht bei allen gut und es gibt immer ein paar, die da ausscheren. Das ist aber ein relativ kleiner Teil der Patienten, die sozusagen durch System irrlichtern oder das System auch, ob jetzt intentionell oder weil sie es nicht besser wissen, fehlerhaft in Anspruch nehmen. Kosten löst das nur in gewissen Grenzen aus, denn ich habe es vorhin schon gesagt, die fachärztliche Versorgung ist ja mit einer Dauerbudgetierung seit 30 Jahren belegt, hat also und 15% der Leistung werden eh nicht vergütet. Das heißt, 15% Doppel- und Dreifachuntersuchungen haben wir sicherlich nicht. Das heißt, selbst wenn die alle wegfielen, sparen wir immer noch keinen müden Euro, würden natürlich ein bisschen Druck aufs System reduzieren. Deshalb nochmal zum Anfang der Frage, ja, natürlich ist eine hausärztliche Koordination für ältere, multimorbide Patienten eine ideale Lösung, die eben in weiten Teilen auch schon so gelebt wird, weil wir dadurch eine bessere und zielgerichtetere Anspruch haben. Es ist auch für die Fachärzte angenehmer, wenn Patienten vorher vernünftig untersucht sind und sie mit einer klaren Fragestellung oder einer klaren Verdachtsdiagnose kommen. Insofern inhaltlich ist das eine Verbesserung. Die Sorge, die ich im Moment habe, ist, dass politisch das Thema Steuerung und Koordination nicht als inhaltlich zu erstrebendes Verbesserungsmodell für die Versorgungsqualität ist, sondern ein Sparinstrument. Und dafür taugt die Koordination nicht. Und so wird sie aus medizinischer Sicht auch nicht gesehen. Und wenn man sich die Rahmendaten anguckt, ist es auch nicht wirklich realistisch.
Nun ist die interessante Frage, die immer wieder mitschwingt und die auch integriert werden muss, zweifellos. Wie sieht eigentlich die GKV? Also wie sehen die Krankenkassen, wie sehen diejenigen, die nachher die entstehenden Kosten begleichen müssen, wie sehen die das Ganze? Und da ist ja die Frage, ob es eine Kritik an den geplanten Einsparungen bei den Krankenkassen dann gibt, wenn diese in der Praxis eigentlich zu einer Unterfinanzierung der ambulanten Versorgung führen. Also Frage, die damit zum Beispiel zusammenhängt, was ist mit Vorhaltebudgets? Sind die gut, sind die schlecht, lösen die das Problem oder müssen wir da eigentlich ganz anders ansetzen? Und dann ist natürlich klar, und den Punkt hatten wir auch schon mal berührt in unserem Vorgespräch, was ist denn eigentlich mit der Beurteilung von Leistungen? Gibt es solche, die vielleicht versicherungsfremd sind und die vielleicht dann dennoch abgerechnet werden müssen?
Also die gesetzlichen Krankenkassen sind da natürlich etwas janusköpfig unterwegs. Das werden Sie bei vielen Verlautbarungen sehen. Also grundsätzlich wissen die auch, die ambulante Versorgung ist das Arbeitstier in der deutschen Gesundheitsversorgung, dabei relativ preiswert. Die Krankenkassen haben Rekordeinnahmen. Die Lohnentwicklung der letzten Jahre hat dazu beigetragen. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen jetzt sozusagen den Bund verklagen auf Gegenfinanzierung versicherungsfremder Leistungen. Da haben Sie ein Riesenthema angesprochen. Es gibt einen Block von rund 60 Milliarden versicherungsfremder Leistungen. Das beginnt bei der Finanzierung der Gesundheitsleistung für ALG-II-Empfänger, Flüchtlinge und so weiter. Dann geht es über die Mutter-Kind-Kur, beitragsfreie Mitversicherung der EEV. Und das könnten Sie endlos fortsetzen. Dem steht aber nur eine Gegenfinanzierung von 15 Milliarden gegenüber. Das heißt 45 Milliarden Lasten auf dem Budget der gesetzlichen Krankenversicherung. Und offen gestanden hat das da nichts verloren. Das gehört in den Sozialhaushalt. Und man kann sich leicht ausrechnen, wenn diese versicherungsfremden Leistungen weg wären, könnten die Krankenkassen die Beiträge senken und wir bräuchten auch nichts mehr sparen. Weil das Geld, was wir im Gesundheitswesen ausgeben, wobei es ohne Frage Verbesserungs- und Effizienzmöglichkeiten in allen Bereichen, der ambulanten, in der stationären, in der Medikamentenversorgung gibt, das ist nicht die Frage. Die sehe ich aber eher inhaltlich getrieben. Aber das Finanzproblem ist nicht verursacht durch die Leistungserbringung. Das Finanzproblem ist deshalb verursacht, weil, ich sage es mal ganz trocken, den Beitragszahlen an der Stelle ungeniert in die Tasche gefasst wird, um liebgewonnene Sozialleistungen zu bezahlen. Und deshalb bin ich vehement dafür, dass man mal eine ehrliche Diskussion über die Sozialsysteme und ihre Finanzierbarkeit führt. Und dann kann ja durchaus der Schluss rauskommen, dass man sagt, das ist uns lieb und teuer im wahrsten Sinne des Wortes und es muss auch finanziert werden. Dann gehört es aber steuerfinanziert und nicht über die Beitragszahler, die ja von der Zahl eher abnehmen.
Mhm. Müsste das nicht eigentlich auf Länderebene, aber auch auf Bundesebene eine Frage sein, mit denen unsere Gesundheitsministerien, ich sage es jetzt mal im Plural, eigentlich offen umgehen müssten?
Ja, da sitzen Sie zwischen allen Stühlen wahrscheinlich. Das wird natürlich diskutiert, für die Gesundheitsminister ja insofern schwierig. Und unsere aktuelle Bundesregierung ist bei dem Thema, würde ich mal vermuten, durchaus auch unterschiedlicher Meinung, je nachdem, welcher Fraktion die jeweiligen Fachminister angehören. Aber ich glaube, es ist, dadurch kann man der Diskussion nicht ausweichen, weil das ist der Elefant im Raum. Und offen gestanden weiß das ja auch jeder. Ja. Und es wird ja nicht dadurch besser, dass ich das Thema nicht adressiere und jetzt versuche, fast hilflos einige hundert Millionen in der Versorgung einzusparen. Und die Konsequenz wird ja sein, dieses Finanzloch werden wir damit nicht decken können. Mhm. Egal, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, das sind ja Dinge, die auch viele Jahre brauchen, bis sie überhaupt greifen und ob sie da was sparen, das steht im ganz anderen Blatt. Was wir aber sehr schnell merken werden, wenn wir Sparprogramme dieser Art durchziehen, werden die Menschen das innerhalb von wenigen Wochen und Monaten in der Versorgung spüren. Wenn Sie sich vorstellen, jetzt sind 15% der Fachärztenleistung nicht bezahlt, lassen Sie das mal auf 20, 25 hochschnellen. Erstmal wird keiner mehr Lust haben, diese Leistung noch zu erbringen. Zweitens werden Sie es gar nicht mehr können, weil Sie das Personal nicht mehr finanzieren können. Also Sparen am Gesundheitswesen wird für die Menschen sehr schnell spürbar werden und ich wage die Prognose, es wird deshalb trotzdem nicht billiger werden. Die Beiträge werden, wenn man das Thema versicherungsfremde Leistung nicht adressiert, weiter steigen.
Also ich sag mal so, was ich dann höre als Maßnahme aus dem politischen Raum, aber teilweise auch aus dem gesundheitsfachlichen Raum, ist, dass gesagt wird, gut, dann müssen wir zwei Maßnahmen zusammen wirkungskräftig machen. Die erste Maßnahme ist, wir müssen mehr Mittel einsparen, wir müssen ökonomischer werden, nicht einfach nur einsparen, sondern wir müssen mit den Leistungen ökonomischer werden und wir müssen besser werden in der Versorgung durch die Substitution ärztlicher Leistungen. Besser nicht im Sinne von, da soll mehr gekonnt werden, als es die Ärzte können, sondern wir können der Quantität nach mehr versorgen, als wir es jetzt können. Und da ist natürlich klar, das ist keine Forderung, die ohne Widerspruch geblieben ist. Und insofern würde mich da natürlich auch nochmal Ihre Position interessieren. Das heißt also, was könnten Gründe sein, die gegen eine solche Ausweitung, die sich ja erstmal verlockend anhört unter diesen beiden Gesichtspunkten, Ausweitung nichtärztlicher Kompetenzen anbieten würden? Also ein Beispiel wäre, Apotheken sollen jetzt impfen und anderes mehr. Und eben die Diagnostik, Indikationsstellung und Therapien seien nicht länger nicht delegierbare Kernaufgaben der Ärzteschaft?
Also das sind ja mehrere Punkte, die der näheren Betrachtung verdienen. Also zum einen muss man die Frage, wenn das Leistungsgeschehen zu umfänglich ist und man will sparen, dann wäre die normale Aussage, dann müssen wir die Leistung kürzen. Das will natürlich politisch niemand. Alle Länder drumherum machen das. Wir kennen die Quali-Diskussion aus Großbritannien. Das ist eben kein Automatismus, dass Sie jede Leistung zu jeder Zeit bekommen können, wie das hier ist. Sie haben einen niederschwelligen Zugang in Deutschland zu allen Leistungsgesundheiten, von der Zahnmedizin bis zur Fachärztinversorgung. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Das ist natürlich auch nicht zum Nulltarif zu haben. Dieses Flästerchen der Delegations-Substitutions-Thematik ist ja ein bisschen anrührend fast, weil alle beklagen den Fachkräftemangel und der ist eben im ärztlich- und pflegerischen Bereich. Wir kriegen keine Krankenpfleger, keine Altenpfleger, keine MFAs. Dann frage ich mich natürlich, an wen soll ich es denn dann delegieren oder substituieren, wenn niemand da ist, der es macht? Jetzt kommt man auf neue Berufsgruppen. Und hat jetzt interessanterweise die Apotheken entdeckt, die, und das muss man mal so deutlich sagen, natürlich medizinische Laien sind. Das sind Pharmazeuten, da haben sie eine hohe Kompetenz, dafür sind sie ausgebildet, das haben sie studiert. Das heißt, sie haben eine hohe pharmakologische Kompetenz, aber sie haben nicht eine Stunde Medizin im Studium gemacht. Und insofern muss man natürlich sagen, das hat ja nichts mit einer Delegation zu tun, sondern das ist dann wirklich Medizin-Downgrading. Und nicht völlig überraschend sprechen zunehmend jetzt einzelne Politiker nicht mehr von einer primärärztlichen Versorgung, der man auch, haben wir schon drüber gesprochen, verschiedene Dinge ja durchaus abgewinnen können, sondern von einer Primärversorgung. Und da kommen wir langsam auf das Niveau von Drogeriemärkten. Das kann man alles machen. Die Frage ist nur, wie will ich das einer Bevölkerung erklären, die ja dafür trotzdem noch weiterhin hohe Beiträge zahlt und von einer Versorgung kommt, bei der jeder individuell die freie Wahl hatte, gehe ich zum Hausarzt oder gehe ich direkt zum Facharzt? So. Und jetzt sollen sie sozusagen sich den Selbsttest in der Apotheke machen lassen und dann gucken Apotheker und Patient erstaunt auf das Ergebnis und sagen, dann müssen sie mal in die Praxis gehen. Das ist offen gestanden eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Praxen, weil die diese ganzen ungefilterten Befunde dann erstmal sortieren müssen. Und insofern, glaube ich, lenkt es nur davon ab, und das ist sicherlich auch der Hintergrund, warum man jetzt die Apotheker da ins Spiel, dass man die eigentlichen Reformen in der Apothekenversorgung nicht angehen will, weil die möglicherweise Geld kosten würden, um die Bestandsapotheken zu sichern. Das ist inhaltlich wirklich Unfug, muss man sagen.
Ja, danke für diese klare Darstellung. Ich würde ganz gerne natürlich, das darf nicht fehlen, wenn es um die digitale Modellregion Dreiländereck geht, haben wir ein Kernthema und das ist die Digitalisierung. Das hängt natürlich mit unseren Fächern an der Universität zusammen. In Siegen haben wir keine Medizin, anders als in Bielefeld, sondern wir haben einen ganz wichtigen Schwerpunkt in den technischen, also in den MINT-Fächern. Ja. Und da ist natürlich Digitalisierung etwas, was sich zusammen mit Gesundheitswissenschaften anbietet. Jetzt haben wir natürlich mitverfolgt, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen voranschreitet. Und ich würde einfach, weil wir jetzt die Gelegenheit dazu haben, gerne nochmal Ihre Einschätzung hören. Wird uns die EPA, und das ist kein neues Thema, an der basteln wir ja nun schon einige Jahre rum, wird uns die EPA, wird uns das E-Rezept, wird uns die Telematik-Infrastruktur, TI, jetzt in all diesen Schwierigkeiten, die wir angesprochen haben, wird uns das retten? Müssen wir es vorantreiben? Ist es nicht schnell genug? Wie würden Sie es beurteilen?
Also ich sag mal so, unsere Digitalisierung ist ungefähr auf dem im europäischen Vergleich auf dem Level unseres Abschneidens beim Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, ob wir die Letzten sind, EU-weit, aber ziemlich weit hinten. Das beantwortet die Frage ja in Teilen schon. Jetzt muss man das ein bisschen abschichten. Gerade die Praxen sind in der Digitalisierung immer Vorreiter gewesen. Die Praxisverwaltungssysteme waren wirklich die ersten, die digitalisiert haben. In den Praxen. Was nicht nach wie vor nicht funktioniert, und das wäre ja der nächste Schritt, der dann gegangen werden müsste, ist tatsächlich eine sichere digitale, hochverfügbare Infrastruktur zu haben, auf der alle Teilnehmer im Gesundheitswesen von Pflege über Krankenhäuser, über Apotheken und Arztpraxen miteinander sicher kommunizieren können, Daten austauschen, Patienteninformationen weiterreichen. Das würde im Notdienst und vielen anderen Dingen mehr helfen. Diese Infrastruktur gibt es bislang nicht wirklich. Wir haben, Sie haben Themen angesprochen, die EPA. Die EPA hat zum Beispiel eine Verfügbarkeit von 97% im Jahr. Das klingt erstmal toll, heißt aber in Tagen, über zwei Wochen, ist die EPA nicht erreichbar. So, das ist jetzt nicht wirklich gut. Die EPA ist extrem sperrig. Wir haben Krankenkassen individuelle EPAs, was dazu führt, dass die Akzeptanz bei den Menschen im Land eigentlich nicht vorhanden ist. Weniger als 4% der Versicherten nutzen ihre EPA. Damit ist eigentlich schon die Frage beantwortet, hilft uns die EPA? Nein, tut sie nicht, weil sie keiner nutzt. Die Praxen stellen da Dinge ein, zum Teil mit erheblichem Aufwand, weil die Praxisverwaltungssysteme das nicht wirklich gut können. Es gibt keinerlei Kommunikation zwischen Krankenhäusern und Praxen, weil die Systeme nicht miteinander sprechen. Die Pflege ist, sollte ja auch in der TI schon angekommen sein, ist überhaupt noch nicht drin. Also da passiert immer ein bisschen was. Es wird gerne auch ins Gesetz irgendwas reingeschrieben. Die Performance ist dann nicht so prickelnd. Und natürlich ist auch der Gematik-Server, der dann regelhaft in die Knie geht, wenn EAUs oder E-Rezepte ausgestellt werden, jetzt auch kein Zeichen hoher Performance. Das heißt, ich glaube, dass man das Ganze vielleicht sogar neu aufsetzen muss. Die EPA und diese ganzen Dinge sind natürlich lange tradierte Projekte, die ewig in der Schublade gelegen haben. Und man hat im Grundsatz den Prozess nicht neu aufgesetzt, sondern hat das alte Papier rausgekramt und hat das dann so entwickelt. Also hier müssen wir in irgendeiner Form mal den Reset-Knopf drücken. Was wir brauchen, ist eine, und ich denke, die müsste der Bund im Rahmen der infrastrukturellen Maßnahmen zur Verfügung stellen, diese Datenautobahn zur Verfügung stellen mit verpflichtenden interoperablen Schnittstellen. Und ab diesen Übergabepunkten müssen dann die jeweiligen Player im Gesundheitswesen sich andocken. Aber ich vergleiche das gerne mit Tankstellen. Da käme auch niemand auf die Idee, unterschiedliche Zapfhähne zu konstruieren. Und dann steht man verwundert mit dem Auto an der Zapfsäule. Und nicht nur, wenn es Diesel oder Benzin ist, sondern dann passt halt die eine nicht zum anderen. Das ist aber die Situation, wie wir sie im Gesundheitswesen haben. Und das ist natürlich skurril. Das ist auch nicht trivial. Man wird ja gerne gesagt, ja, wir sind nur so schlecht. Wir kriegen dann immer Estland vorgehalten oder das sind dann Länder, die haben weniger Einwohner als Hamburg. Das kann man natürlich nicht mit einem Land mit 85 Millionen Menschen vergleichen. Und ich weiß, ich habe mir das in vielen Ländern angeguckt. Auch da ist es häufig eben fragmentiert. Der Zugriff ist nicht wirklich gut. Selbst bei großen HMOs in den USA ist der Zugriff auf diese Patient Records nicht immer gewährleistet. Also es ist nicht einfach, aber es geht besser, als wir es im Moment machen. Mhm.
Ja, vielen Dank. Zum Abschluss mit der Bitte um eine kurze Antwort, sofern das möglich ist, denn die Frage ist raumgreifend, weitgreifend, aber von höchstem Interesse. Diese vielen Themen, die wir uns jetzt angeschaut haben, und das waren längst nicht alle, es war nur ein Ausschnitt, führen ja immer wieder zu der Frage, wenn es viele Mängel gibt, die zu beheben sind, aber alle Menschen an einem funktionierenden, guten Gesundheitssystem interessiert sind. Was sind aus Ihrer Sicht die Maßnahme, was ist die Maßnahme oder sind die Maßnahmen, die jetzt wirklich vordringlich wichtig sind?
Also zum einen glaube ich, unser Gesundheitssystem ist besser, als es viele darstellen. Nicht umsonst lassen sich alle Menschen dagegen versichern, aus dem Urlaub nach Hause transportiert zu werden, wenn sie krank werden. Der Leistungsumfang ist international unerreicht. Aber das ist eben nicht auf Dauer gewährleistet. Und die Dinge, die gemacht werden müssen, ist zum einen eine wirklich ehrliche Diskussion, ich kann es nur wiederholen, über die Finanzierbarkeit und die Zuständigkeit der Finanzierbarkeit der Sozialsysteme. Was wird aus den Beiträgen der Versicherten bezahlt? Originär sollte es die Krankenversorgung sein. Dann muss man die einzelnen Bereiche natürlich sich anschauen, wo hängen wir hinterher. Wir sind bei der Amortisierung im internationalen Vergleich nicht optimal aufgestellt, das ist keine Frage. Dafür brauchen wir aber verlässliche Rahmenbedingungen für alle Player im Gesundheitswesen und zwar langfristig, nicht über ein, zwei Jahre oder einen potenziellen Wahlhorizont hinaus. Es muss auch für die Leistungserbringer attraktiv sein, sich zu engagieren. Es wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn man die Leistungserbringer unter Druck setzt, weil insbesondere im Bereich Ärztinnen und Ärzte sind die international hoch nachgefragt und die junge Generation ist deutlich mobiler, als es die Älteren noch waren. Man kann auch Menschen verschrecken, deshalb würde ich tatsächlich versuchen, sichere, belastbare Rahmenbedingungen zu schaffen, eine ehrliche Diskussion zu führen. Und wir müssen, glaube ich, auch in diese Diskussion die Patienten einbeziehen, die in weiten Teilen sich natürlich sinnvoll verhalten, aber hier auch Unterstützung brauchen. Mhm. Da ist der öffentliche Gesundheitsdienst im Sinne der Prävention gefragt. Und da sind wir auch gefragt, für diese Menschen in der Zeit, wo möglicherweise eine direkte Inanspruchnahme einer Praxis auch vielleicht im ländlichen Raum nicht unmittelbar möglich ist, alternative Zugangswege, Digitalisierung ist das Stichwort, zu schaffen, sei es mit über die 11.6, 11.7, das ist ja ein Tool, was es bereits gibt, was ausgebaut werden müsste, an die man dann verschiedene Dinge anhängen könnte, wie eine telemedizinische Organisation, eventuell auch eine direkte Terminvergabe in einer Präsenzpraxis, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Optionen sind da, die liegen auf dem Tisch. Es gibt auch Vorschläge, wie man die Krankenhaus- oder Notfallreform angehen kann. Zur Notfallreform ein geeinter Vorschlag zwischen Deutscher Krankenhausgesellschaft und KBV. Also Lösungen liegen auf dem Tisch. Politik muss sie nur ergreifen.
Herr Dr. Gassen, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften heute. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.